Annette Schumann, wir wollen gemeinsam auf den Mauerfall zurückblicken. Sie haben mir geschrieben, Sie waren in dieser Zeit schon in West-Berlin, sind einige Monate zuvor aus der DDR ausgereist. Was war für Sie damals der Grund, das Land zu verlassen?
Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe oder es gab ganz viele Gründe, die DDR zu verlassen. Einer der Hauptgründe war, dass ich Geschichte studieren wollte. Und Geschichte ist ja für die DDR ein gesellschaftlich extrem hochpolitisiertes und relevantes Fach gewesen. Und da ich nicht Mitglied der Freien Deutschen Jugend war, war mir das völlig versagt. Und dann dachte ich, okay, dann nicht, dann gehe ich. Und das war aber nur einer von vielen Gründen. Und es war auch wirklich für mich die Enge in diesem Land und dieses Nicht-Raus-Können. Ich bin Berlinerin und in einer Stadt groß geworden, durch die die Mauer führte. Die Mauer hatte ich immer vor Augen oder eben im Rücken irgendwo. Und das, aus meiner Sicht, ging das nicht mehr.
Seit dem Jahre 1961 stand diese Mauer da, teilte West- und Ost-Berlin. Und dann plötzlich am 9. November 1989 fiel sie von einem Tag auf den anderen. Wissen Sie noch, wo Sie damals waren, wo Sie es erfahren haben?
Ja, wie viele andere. Ich habe damals mit meinem Freund in Neukölln gewohnt und wir hatten den Fernseher an und sahen Schabowski. Und ich habe das gar nicht ernst genommen, was der da gesagt hat. Ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr, wenn DDR-Politiker gesprochen haben, überhaupt zugehört. Aber mein Freund, der Fotograf war und ist, sofort aufgestanden und zur Taz-Redaktion gefahren. Und in dieser Redaktion hat man die Filme nur noch aus dem Fenster geschmissen, also Analogfilme, und gesagt, geht los und fotografiert. Und ich saß zu Hause, ich habe das alles nicht mitbekommen, wir hatten kein Handy. Mein Bruder stand aber dann kurze Zeit später vor der Tür, was er gar nicht hätte machen können. Der kam nämlich aus der DDR und dann sind wir losgerannt und in ein Taxi gestiegen. Der Taxifahrer hat uns kostenlos zum Moritzplatz gefahren. Die ganze Stadt war ja in Aufruhr und dann war ich direkt an der Mauer und konnte es sehen.
Und was war das für Sie für ein Gefühl?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich fand es ganz, ganz furchtbar. Also ich war am 9. Juli 89 ausgereist und das hat sehr lange gedauert. Ich habe 2 Jahre darauf gewartet, ausreisen zu können. Und dann fiel die Mauer und ich war völlig verwirrt und überwältigt. Aber es war ich war jetzt nicht begeistert und gleichzeitig fassungslos. Diese Nacht war ja auch komplett hysterisch. Und so Menschenmassen zu erleben, ist für mich nicht unbedingt angenehm.
Denken Sie denn, das ging nur Ihnen so oder wird da allgemein jetzt rückwirkend sehr viel Euphorie hineininterpretiert, die es damals gar nicht gab oder nicht so verbreitet war, wie wir heute denken?
Also ich glaube, dass wir heute aus unserer heutigen Sicht die Zeit um 89 und die ganzen 90er Jahre völlig falsch einschätzen oder uns falsch erinnern, so wie in Erinnerung immer wieder konstruiert wird. Aber diese Nacht war für viele, glaube ich, sehr, sehr euphorisch. Aber diese Euphorie endete sehr schnell auch in einem Kater. Das war mein Eindruck. Also ich habe ja auf der Westseite dann schon gelebt und diese Stadt war völlig überfordert, rein infrastrukturell, mit dem, was in den folgenden Tagen passierte. Ich glaube, auf der Westseite gab es unglaublich viel Desinteresse und eine Ahnung von den Problemen, die jetzt auch auf die Menschen im Westen zukommt, und auf der Ostseite eine große Erwartungsangst, würde ich sagen. Also viele waren sich auch aus meinem Bekanntenkreis, die mich dann besucht haben, nicht sicher, ob die Mauer nicht wieder geschlossen wird und waren oft unruhig bei ihren Besuchen im Westen und dachten, ja, sie müssen doch jetzt lieber wieder zurück, weil die Kinder sind auf der anderen Seite, nachher wird die Mauer wieder geschlossen. Also es war ganz viel Unsicherheit, in der ganz frühen Phase auch Euphorie, aber ich glaube, die ebbte sehr schnell ab.
Sie haben gesagt, auf die Euphorie folgte sehr schnell der Kater. Wie schnell veränderte sich denn der Alltag der Bevölkerung jetzt in Berlin, in ganz Berlin?
Also ich glaube, den Berlinern ist es eigen, sich immer sehr schnell an Dinge und Umbrüche zu gewöhnen. Aber der Alltag war lange noch geprägt von diesem Mauerfall. Interessanterweise, es war mein Eindruck, und es gibt inzwischen auch Forschungen darüber, war der Weg sehr asymmetrisch. Das heißt, es sind sehr viele Ostberliner in den Westen gekommen, um sich umzuschauen, um den Westen zu erleben. Weniger Westberliner umgekehrt in den Osten. Ich habe im April 1990 angefangen zu studieren an der Freien Universität. Und da war ein großes Unbehagen bei vielen, ich sage jetzt mal Weststudenten oder Studenten aus den alten Bundesländern, die sagten, jetzt wird es ganz schlimm, jetzt wird die Uni total voll und wir hatten vorher schon Probleme, jetzt haben wir noch größere Probleme. Also es war ständig auch noch Thema und es gab das, was man so Klosprüche nennt auf den Toiletten auch, die Mauer soll wieder aufgebaut werden, nur höher als vorher. Es gab viele, die nicht damit umgehen konnten, weil es den Alltag eben sehr stark beeinflusst hat.
Und können Sie einschätzen, wie schnell sich der Alltag in der ehemaligen DDR verändert hat?
Ich würde sagen, das dauert bis heute an. Also in den 90er Jahren gab es keinen Alltag für die Bevölkerung der DDR. Es gibt ja keine Familie, durch die nicht ein biografischer Riss gegangen ist. Wenn Sie sich mal überlegen, ich glaube 1994, 95 waren fast 80% der DDR-Betriebe abgewickelt. Und das bedeutet was ganz anderes als in westlichen Ländern. Die DDR-Betriebe waren nicht nur bloße Produktionsstätten, sondern zuständig für eine sozialkulturelle Infrastruktur, also die Versorgung der Alten, die Kindergärten, Urlaube wurden darüber verteilt. Das können Sie nicht vergleichen mit Betrieben oder Unternehmen in der Bundesrepublik. Und das heißt, Alltag kehrte wirklich erst sehr, sehr viel später ein.
Diese ganzen Veränderungen gehören ja dann zur Wiedervereinigung. Das war ja auf der einen Seite ein längerer Prozess, Sie haben es gesagt, der bis heute andauert. Auf der anderen Seite ging es aber am Anfang auch sehr schnell. Was waren denn die ersten Schritte damals?
Na gut, man hat den Einigungsvertrag vorbereitet und diskutiert. Das ging ja sehr schnell. Die Idee des dritten Weges wurde schnell ad acta gelegt. Es gab im März 1990, glaube ich, die ersten freien Wahlen mit einer eindeutigen Mehrheit für die CDU-Regierung. Und man hat relativ schnell die Übernahme der DDR und die Abwicklung der DDR in Gang gesetzt. Das waren die ersten Schritte, was sich natürlich dann enorm auf den Alltag der DDR-Bürger auswirkte. Ja.
Inwiefern konnten denn die Bürgerinnen und Bürger im Osten hier mitreden? Sie haben die Wahlen erwähnt, aber gab es noch andere Möglichkeiten, sich an diesem Wiedervereinigungsprozess irgendwie direkt zu beteiligen?
Gut, also da sind zunächst die Wahlen, was für die DDR-Bürgerinnen ja was ganz Besonderes bedeutet. Es waren die ersten freien Wahlen 1990. Das hatten die meisten in ihrer Biografie nie erlebt. Und es gab natürlich eine große Zahl an, ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, runden Tischen. Das heißt, es gab ja zivilgesellschaftliche Gruppen, die dafür sorgten, dass die Stasi-Unterlagen beispielsweise gesichert werden. Es gab viele Gruppen, sie waren zahlenmäßig nicht so stark, und das ist auch das Perfide an diesem Prozess, weil natürlich die 16 Millionen Menschen damit beschäftigt waren, überhaupt zu einem Alltag zu finden, also sich um Arbeit zu kümmern. Oft, wenn man heute zum Beispiel Biografien liest von Menschen, die damals Jugendliche waren, die fühlten sich vollständig sich selbst überlassen, sowohl in der Schule als auch von den Eltern, weil alle so beschäftigt waren, damit ihre Existenz zu retten, beziehungsweise überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen.
Nun möchte ich noch kurz den Blick auf die aktuelle Situation werfen, und zwar auf die berühmte, berüchtigte Ostalgie. Können Sie einschätzen, wie stark diese Ostalgie heute noch verbreitet ist und wo sie herrührt?
Also die Ostalgie, von der die Rede oft ist, auch im Feuilleton, die kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, nicht feststellen. Ich glaube, es gibt eine Verwechslung dabei. Es gibt viele ehemalige DDR-Bürgerinnen, die sich nach dieser vermeintlichen Eindeutigkeit sehnen, nach Sicherheit, nach einem System, was erkennbar ist. Und das ist ja ein globales Phänomen. Ich glaube weder an den Jammer-Ossi noch an die Ostalgie. Ich glaube einfach an, inzwischen auch wissenschaftlich nachgewiesen, an eine unglaublich hohe Prozentzahl von biografischen Brüchen, die sich bis heute abzeichnen und eine irrsinnig große Verunsicherung, die damals entstanden ist und die vielleicht heute sowas hervorruft, wenn ich beispielsweise in Mecklenburg bin und dort mit einem Bürgermeister rede, der sagt, ja, aber wir hatten einen Kindergarten und wir hatten die Volkssolidarität, die sich hier um die Alten gekümmert hat und das ist jetzt alles weg. Es gibt ein großes Unverständnis über diesen irrsinnigen Kahlschlag, der stattgefunden hat. Und dann vermengt sich das manchmal mit, aber wir hatten es doch auch schön. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Begriff Ostalgie dass es das umschreibt, wenn ich mit Westbürgern spreche, also mit Leuten, die im Westen groß geworden sind, bei bestimmten Süßigkeiten zum Beispiel, irgendwelchen Kinderriegeln oder was auch immer, ich kenne die Sachen ja nicht, oder Filmen, kriegen die ja auch so eine Sehnsucht, ach damals, weißt du noch, oder so, ne?
Sie haben diese Schokoriegel, ich möchte noch kurz hier nachhaken, diese Schokoriegel erwähnt. Gibt es denn noch viele Dinge aus Ihrer Kindheit in der DDR, wo Sie heute noch sehen und wo in Ihnen dieses Gefühl auslöst?
Also das Problem ist ja, weil Sie Ostalgie ansprechen, es ist ein weites Feld und es hat oft was mit Erinnerung zu tun oder auch mit einem Kindheitsgefühl. Und natürlich, es gibt in Berlin eine Veranstaltung, die nennt sich Ostpro. Das ist eine Messe, auf der Ostprodukte verkauft werden. Meine Mutter ist da regelmäßig gestern, ich war da noch nie, aber sie bringt dann Gegenstände mit, also zum Beispiel Bambina-Schokolade, das ist gar keine richtige Schokolade und man kriegt fürchterliche Zahnschmerzen davon. Aber natürlich ist es so, geht es mir so wie vielleicht Ihnen mit dem Brausepulver, was es bei uns nicht gab. Das gibt es und das wird natürlich auch in Museumsshops und wie gesagt auf dieser Ostpro auch verteilt oder gefördert oder verkauft. Das ist ein, wenn ich das sehe, ist diese Ostalgie übrigens eher ein Phänomen, was den Westen betrifft. Also ich war immer wieder in Museen. Es gibt auch hier eine Ausstellung über die 90er Jahre in der Alten Münze in Berlin und einen riesigen Museumsshop mit ganz vielen Vintage-Artikeln, also Nachbauten von DDR-Artikeln. Und da tummeln sich vor allen Dingen die Westler, nicht die Ostler.
Sie haben vorher die Verunsicherung angesprochen und diese Brüche in der Biografie und dass man irgendwie nichts mehr hat, woran man sich festhalten kann. Könnte man damit auch erklären, dass es in Ostdeutschland der Rechtsextremismus viel stärker verbreitet ist als im Westen oder sehen Sie dafür andere Gründe?
Also das ist als Grund auf keinen Fall ausreichend. Rechtsradikalismus, rechtsradikale Neonazis und extreme Gewaltbereitschaft gab es seit den 60er Jahren in der DDR. Dieses Phänomen gibt es also lange vor 1989 und ist meiner Meinung nach geschuldet an einer unglaublichen Geschichtsklitterung, die in der DDR natürlich stattfand. Mit dem Begriff des Antifaschismus und des antifaschistischen Schutzwalls und der Idee, dass die ehemaligen Nazis sich ausschließlich im Westen befinden, hat man natürlich der gesamten Bevölkerung, ich sag jetzt mal, einen Gesamtpersilschein ausgestellt, mit dem Versprechen, wir müssen uns darum auch nicht kümmern, weil wir sind sauber. Und es gab in den 80er Jahren extreme Ausschreitungen mit Verletzten von Neonazis gegenüber Punks zum Beispiel. Und irgendwann hat man sich dann entschlossen, sich damit zu beschäftigen. Und es gab eine Sonderkommission der Kriminalpolizei. Und ich glaube, der Leiter dieser kriminalpolizeilichen Abteilung hat das ziemlich klar deutlich gemacht, was hier passiert. Und ist dann selbst von der Staatssicherheit überwacht worden. Also die Phase, was in der Wissenschaft Transformationsphase genannt wird, die 90er Jahre, sind nicht die Entstehungsphase des Rechtsradikalismus, des Rechtsextremismus in der DDR.